Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Der Dokumentarfotograf Andreas Herzau ist tot. Er hat Angela Merkel porträtiert, aus Krisengebieten berichtet und er wollte mit Bildern die Welt verstehen. Wir rufen ihm gleich nach und wir schauen auf das Otto-Dix-Archiv, das heute eröffnet wird, an der Berliner Akademie der Künste. Und in Berlin, da ist ab heute Abend auch eine ungewöhnliche Ausstellung zu sehen oder besser vielleicht Performance zu verfolgen. Sie dauert 100 Stunden und das Programm für diese Zeit hat die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera festgelegt. Sie liest und lässt lesen aus Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt. Dafür bleibt das Museum Hamburger Bahnhof bis zum Samstagabend durchgehend geöffnet. Das Ganze soll kein Frontalunterricht sein. Wer möchte nämlich, kann sich einreihen in die Vorleser und Vorleserinnen und mindestens mitdiskutieren. Daher auch der Titel der Performance, Where Your Ideas Become Civic Actions. Carsten Probst war für uns bei den Vorbereitungen. Carsten, Form und Inhalt, hat man den Eindruck, begegnen sich hier. Denn im Text von Hannah Arendt geht es ja um totalitäre Regimes, wie sie entstehen und was sie ausmacht. Wie sieht das denn aus? Wie wird das inszeniert?
Ja, das ist eigentlich eine betont einfache Form, wie das Ganze inszeniert wird. Man sieht in dieser riesigen historischen Halle des Hamburger Bahnhofs eigentlich nur eine Ansammlung von Sitzsäcken und aus Pappe geformten Sitzgelegenheiten. Und mitten in der weiteren Flucht dieses Raumes, dieses riesigen Raumes, steht dann ein einziger Sessel, auf dem derjenige oder diejenige Platz nehmen wird, die dann eine Passage aus diesem Text lesen wird. Das ist alles hochsymbolisch gedacht, Herr Biesler, denn Tanja Bruguera schwebt vor, dass gerade ein solch gewaltiger Raum auch erfahrbar macht, wie ein Einzelner dann möglicherweise durch eine übergroße Macht, durch einen Staat beispielsweise, ausgeliefert ist und sich selbst auch mit seiner eigenen Stimme dagegen erheben muss. Damit möchte sie quasi ihre eigene Erfahrung, die sie mit dem kubanischen Staat hat, auch nochmal übertragen. Hannah Arendts Totalitarismus-Theorie, also Sie erwähnten die Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, ein Text von 1955, der ist ja einer der ersten Texte der Totalitarismustheorie und dient natürlich auch für Tanja Bruguera hier als eine Art Spiegel, den sie ursprünglich auch der kubanischen Regierung vorhalten möchte für deren autoritäres Verhalten gegenüber Künstlern zum Beispiel.
Ja, 2015 war das in Havanna, da hat sie diese Leseperformance entwickelt, eben eigentlich für Kuba. Was verspricht sie sich denn jetzt wohl davon, die Performance jetzt nochmal, ja, in größerem Maßstab, muss man sagen, in Berlin zu zeigen?
Ja, wahrscheinlich hält sie den Text auch in gewisser Weise für universell anwendbar. Natürlich sind die Umstände in Deutschland völlig andere, das sagt sie ja auch selbst. Damals, 2015, stand Bruguera in Havanna unter Hausarrest. Sie durfte nicht als Künstlerin in Erscheinung treten und sich auch nicht betätigen und beschloss daher, diesen Text mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern durch ein Fenster ihres Hauses laut auf die Straße hinaus zu lesen, was dann auch einen größeren Auflauf erzeugte und dazu führte, dass die Polizei also versuchte, diese Lesung zu unterbinden. Ich weiß jetzt nicht genau, Herr Biesler, wie genau sie die Debatten in Deutschland aktuell verfolgt, aber dem Vernehmen nach ist das Projekt seit anderthalb Jahren mit dem Hamburger Bahnhof geplant, also seit Ende 2022. Sehr gut möglich, dass Bruguera damals zunächst noch diese Antisemitismus-Debatten um die Documenta 15 im Hinterkopf hatte, an der sie ja auch mit ihrer Künstlergruppe Instar teilgenommen hat und dass sie deswegen ein Projekt geplant hat, um diese Frage Totalitarismus, totalitäre Staaten, Antisemitismus noch einmal in ihrer historischen tiefen Dimension zur Diskussion zu bringen.
Könnte das denn ein Debattenbeitrag sein zu dieser ja aufgeheizten Debatte in Deutschland, muss man sagen? Es wird erbittert gestritten, gerade im Bereich der Kunst. Es gibt Absagen und Proteste gegen Absagen. Ist das Entspannung oder Aufklärung, was wir da vielleicht sehen werden im Hamburger Bahnhof von heute Abend an?
Ja, also Entspannung, das wäre sozusagen eigentlich aus Sicht Brugueras der schlimmste Fall. Sie möchte schon zu Debatten provozieren. Mir ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich gelingt. Ich glaube, grundsätzlich können solche Aktionen zumindest verdeutlichen, dass allein das Herausfordern wollen von Debatten ein Kennzeichen dafür ist, dass hier eben kein totalitärer Staat am Werk ist und dass eben auch die aktuellen Debatten eine gewisse Tiefendimension haben. Ich finde ganz interessant, dass auf Brugheras Wunsch eben nicht nur im Hamburger Bahnhof selbst diese Lesung übertragen wird, sondern auch in den Außenraum bis an die Straße vor dem Museum sind Lautsprecher aufgebaut. Das birgt natürlich so eine gewisse Gefahr. Ich gehe davon aus, dass das Museumspersonal tatsächlich dann einschreitet, wenn beispielsweise jetzt jemand statt einer Lesung anfängt, durch das Mikrofon antisemitische Parolen zu brüllen. Also wir haben hier ein offenes Mikrofon in gewisser Weise, das in gewisser Weise genutzt werden soll, aber es hat auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit.
Ja, interessantes Experiment, womöglich auch. Kunst lebt ja davon, dass es nicht alles vorhersehbar ist, möglicherweise. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sich schon eingetragen haben in die Warteliste als Vorleserinnen und Vorleser. Auch jemand dabei oder welche, die man kennt?
Bisher eigentlich weiß ich nur, dass Tanja Brugera als erste selbst lesen wird und dass sie einige befreundete Künstlerinnen und Künstler und Aktivistinnen von Insta eingeladen hat. Wer genau das ist, das wurde nicht bekannt. Es bleibt sozusagen ein bisschen die Überraschung. Die Lesung wird auch nicht nur auf Deutsch, sondern teilweise auch auf Englisch stattfinden. Und letztlich gibt es eben dieses Portal im Internet, über das man sich mit einer E-Mail-Adresse quasi immer für einen Leseslot anmelden konnte. Und da wird natürlich auch nicht geschaut, wer das jetzt genau ist. Ich habe jedenfalls den Eindruck, es ist so ein teilweise reines Künstlerevent, aber es sind eben auch manche Leute dabei, die sich vielleicht normalerweise gar nicht für Museen interessieren.
Carsten Probs über Tanja Brugera im Hamburger Bahnhof. 100 Hours Reading. Der Fotograf Andreas Herzau ist gestorben im Alter von 62 Jahren. Er hat mit der Kamera dokumentiert, was passiert, ob bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg, im Wahlkampf mit Angela Merkel oder in Kriegs- und Krisengebieten. Peter Bialobreski war sein Kollege und Freund. Ich habe ihn gefragt, was Andreas Herzau denn herausgetrieben hat nach Liberia oder Ruanda zum Beispiel.
Also bei ihm war es, glaube ich, erstmal eine große Neugierde, also tatsächlich auch dieses sich selbst ein Bild zu machen und dann aus seiner politischen Haltung, die natürlich auch über die Arbeit bei Konkret damals noch als Redakteur auch politisch motiviert war. Also er hat sich einfach interessiert für die Dinge, die in der Welt Politik gemacht haben, aber er wollte einfach hinter die Kulissen schauen. Also das Aktuelle hat ihn nicht interessiert, sondern eher das Subaktuelle, das, was man in Liberia finden kann, wenn man da auch schon mal, er war 25 Jahre zuvor auch schon mal da in den 90er Jahren und dann aber hinzufahren, wo es eigentlich kein Thema mehr ist, also kein aktuelles Thema.
Ja, das Schauen, das Sie erwähnt haben, das ist natürlich bei einem Fotografen das ganz Zentrale, dass man die Informationen, die Botschaften vielleicht auch per Bild transportiert. Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er Bilder konstruiert, die Menschen die Möglichkeit gegeben haben, Dinge zu verstehen?
Also er hat uneindeutige Vorschläge gemacht. Er hat sich angeguckt, er hat die Zeichen gesehen, er hat versucht, Formen zu finden und dies in Bilder zu übersetzen, wobei das einzelne Bild, also jetzt nicht im Sinne Andreas Gorskis als Tafelbild gemeint war, sondern auch immer in einer Serie gedacht war, die er dann später in Büchern montiert hat, die ohne explizite Bildtexte auskamen, sondern wo sich ein Bild quasi fast einem Film gleich auf das andere bezogen hat. Und wir haben auch damals sehr viel zusammengesessen und über Sequenzen geredet, über Sequenzen nachgedacht. Er hat es bei meinen Büchern gemacht, ich habe es bei seinen Büchern gemacht. Das war ihm einfach immer wahnsinnig wichtig, das am Ende in eine Buchform zu überführen.
Ja, eines dieser Bücher hieß AM für Angela Merkel. Die hatte Andreas Herzau 2017 ein Jahr lang im Wahlkampf begleitet. Und dieser daraus entstandene Fotoband, der hat ziemlich viel Beachtung gefunden. Aber es gab ja sehr viel mehr andere. Welche sind Ihnen besonders in Erinnerung?
Also mir sind natürlich alle in Erinnerung. New York war eins, was ihn tatsächlich so ein bisschen auf diese Spur gesetzt hat, also noch radikaler anzuschneiden, noch kryptischer zu werden mit den Zeichen, weil er einfach davon ausgegangen ist, dass wir ja eigentlich alles von New York kennen. Also sozusagen das kleinste bisschen Rauch in New York verlegen wir sofort irgendwie auf eine Kreuzung an der Fifth Avenue. Und mit diesen Elementen hat er gespielt. Und dann ist es eben so gewesen, dass er in New York sowohl vor dem 11. September als auch nach dem 11. September fotografiert hat und versucht hat, auch Unterschiede ja wahrscheinlich fotografisch zu erspüren. Und wenn dann Leute hochschauen in New York plötzlich und die sich mit der Hand das Auge abschatten, dann hat das natürlich nach dem Einschlag der Flugzeuge eine ganz, ganz andere Bedeutung, als wenn sie es nur so gemacht hätten oder wären die Flugzeuge nicht eingeschlagen.
Das heißt, es ist nicht unbedingt das Wichtigste, was ich auf dem Bild erkennen kann, sondern in der Montage mit anderen Bildern und in der Art, wie er es darstellt, ist es vielleicht eher so eine Art Rhythmus, Stimmung, Gefühl, die sich auch transportiert?
Ja, also es ist auf jeden Fall, also wenn man das jetzt werkimmanent betrachtet, ist es richtig. Und er hat natürlich auch immer bei der Betrachterin vorausgesetzt, dass man weiß, womit man es zu tun hat. Also man hat ja, das ist ja sozusagen Teil unserer Kultur und deswegen hat er, glaube ich, auch Fotografie im besten Sinne als kulturelle Praxis verstanden, weil er war sowohl jenseits der Kunst als auch jenseits des Journalismus. Er war irgendwo dazwischen und hat versucht, einen Ausdruck zu finden, wie mit dieser Fotografie reflektiert werden kann, was wir wissen als menschliche Wesen, als kulturelle Wesen, indem wir wissen, dass in New York diese Flugzeuge eingeschlagen haben. Und wenn wir dann nach oben schauen, dass es eben nicht mehr unschuldig ist.
Andreas Herzog war kein Einzelgänger, obwohl das ja irgendwie in der Natur des Fotografen liegt, weil nur er durchs Objektiv gucken kann und entscheiden kann, wann er auf den Auslöser drückt. Aber der Umkreis, auch das Unterrichten, die Zusammenarbeit mit anderen waren wohl für ihn besonders wichtig.
Ja, also er war tatsächlich immer jemand, der als Erster dabei war, wenn es darum ging, was zu initiieren, was gemeinsam mit Kollegen zu machen, sei es ein Ausstellungsprojekt. Und vor allen Dingen dieses informelle Miteinanderreden. Also in seiner ersten Agentur Signum gab es einen sogenannten Jour fixe, wo Fotografinnen ihre Arbeiten vorstellen konnten, die sie dann mit Freunden, Kollegen und Bildredakteuren offen diskutiert haben. Und das war eine wichtige Sache. Und wir haben auch später zusammen eine Gruppe gehabt, die es auch immer noch gibt, die sich nächsten Montag auch wieder trifft, wo wir tatsächlich einfach nur reden über das, was wir gerade machen, über das, was passiert in der Kultur, in der Welt und wie wir möglicherweise fotografisch darauf reagieren. Manchmal haben wir das ausgestellt, aber es geht eigentlich nicht um das Ausstellen, sondern tatsächlich um dieses Miteinander debattieren.
Peter Bialobreski über den Fotografen Andreas Herzau, der gestern gestorben ist. Adam und Eva hat Lukas Cranach der Ältere in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehrfach gemalt. Und zwar ziemlich oft auf zwei getrennten Holztafeln. Solche Paare gibt es zum Beispiel in den Uffizien in Florenz, im Kunsthistorischen Museum in Wien und in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Und im Norton Simon Museum in Pasadena in den USA. Die Gemälde dort sind um 1530 entstanden und haben eine bewegte Geschichte. Sie gehörten unter anderem im Nationalsozialismus zur privaten Kunstsammlung von Hermann Göring. Dorthin kamen sie nach einem Zwangsverkauf in den Niederlanden, wohin sie dann nach 1945 stark beschädigt restituiert wurden. Die Zeit und der Krieg, die haben den Bildern zugesetzt. Am Getty Center in Los Angeles wurden sie nun restauriert. Katharina Willem war bei der Neupräsentation dabei.
Adam fasst sich mit der einen Hand ins lockige Haar, in der anderen hält er einen Apfel. Er scheint fragend zu Eva zu schauen, die sich auf einer zweiten Tafel am Apfelbaum festhält. 500 Jahre sind diese beiden Bilder alt. Adam und Eva, gemalt von Lukas Cranach dem Älteren. Sie wurden gerade im renommierten Getty Center in Los Angeles repariert, restauriert und enthüllt. Ein emotionaler Moment für den deutschen Restaurator Ulrich Birkmeier.
Es ist ein wunderbarer Moment jetzt, glücklich, aber auch ein bisschen traurig, weil in diesem Fall habe ich wirklich jeden Tag mit diesen Bildern für 2,5 Jahre gelebt.
Birkmeier ist Gettys Top-Experte für zerstörte Kunst und delikate Restaurationsarbeiten. Der Zustand der beiden Bilder war schlecht. Es gab große Risse in den Holzplatten, auf denen die Bilder aufgebracht sind.
Es sind wirklich große Tafeln. Und die Fehlstellen waren schon gigantisch.
Die Tafeln aus dem Getty Center haben eine bewegte Vergangenheit. 1919 wurden sie in einer Kirche in Kiew gefunden. Später waren sie im Besitz der damaligen Sowjetunion, einem niederländischen Kunsthändler, und dann in der Hand der Nazis. 1945 wurden sie wiedergefunden und gerettet von den Alliierten.
Die Tafeln, die waren von 1940 bis 1945 in der Göring-Sammlung, also von den Nazis beschlagnahmt. Auf jeden Fall wurden sie im Sommer 1945 in Berchtesgaden gefunden. Die waren teilweise in einem Bunker.
Zuvor waren sie wahrscheinlich bei einem Transport von französischen Soldaten beschossen worden. So genau könne das niemand rekonstruieren. Seit Anfang der 70er Jahre sind die Tafeln im Besitz des Norton Simon Museums im kalifornischen Pasadena. Nach 2,5 Jahren sind die beiden Tafeln fast wieder im Ursprungszustand, wie im 16. Jahrhundert, als Cranach die Bilder in Wittenberg angefertigt hatte. Es sei die arbeitsintensivste Zeit seiner Karriere gewesen, so Birkmeier. Was auch an der Größe der Bilder liegt, fast so groß wie ein Mensch sind die Tafeln. Jeden Tag habe er neue Details entdeckt.
Die Reflexionen in den Pupillen, wenn man sich alle Cranach-Gemälde ansieht, sieht man Reflexionen von einem Fenster, ein viergeteiltes Fenster in den Pupillen. Insofern gibt es immer kleine Entdeckungen, die man jeden Tag macht und die einfach große Freude machen.
Das Motiv Adam und Eva war enorm beliebt zu der Zeit. Cranach hatte viele Anfragen und malte rund 50 Versionen. Restaurator Birkmeier sagt, in den 30 Monaten habe er wahrscheinlich mehr Zeit mit den Tafeln verbracht als Cranach selbst. Jetzt heiße es Abschied nehmen.
Man muss auch loslassen und man muss sich klar machen, dass die noch in 500 Jahren ohne weiteres da sein könnten, wenn wir schon lange in der Erde sind.
Bis zum 23. April sind die Bilder noch im Getty Center in Los Angeles ausgestellt.
Lukas Cranachs Adam und Eva in Pasadena, derzeit noch in Los Angeles. Die deutsche Malerei des Mittelalters und ihre moralisch-theologische Idee vom Menschen, die war auch ein Fixpunkt für Otto Dix, der vergängliche, fleischliche, Versuchung und Leiden ausgesetzte Mensch. Das war auch sein Thema, mit weniger heilsgeschichtlichem Blick natürlich. Die Akademie der Künste in Berlin eröffnet heute das Otto-Dix-Archiv. In den 50er Jahren wurde der Maler Mitglied in beiden deutschen Akademien, in Ost und West, nachdem er 1933 mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten aus der Preußischen Akademie hatte austreten müssen. Werner Hegewald ist Direktor des Akademiearchivs. Ich habe ihn gefragt, woraus denn das Dix-Archiv besteht.
Das Archiv von Otto Dix hat im Wesentlichen zwei Teile. Das erste sind das die persönlichen Dokumente, das biografische, Fotos, Korrespondenzen oder Erinnerungsstücke aus seinem Leben. Das ist die eine Säule. Das zweite ist die Werkdokumentation, ein Thema, das Otto Dix sehr am Herzen lag, aber das er auch mit großem Widerwillen in Angriff genommen hat. Unter Werkdokumentation muss man sich vorstellen, dass er mit großer Akribie eine Kartei von allen seinen, von all seinem Oeuvre hat anfertigen lassen, wo also Fotografien der Werke drin waren, die Titel, die Abmaße, die Entstehungszeit, die Ausstellungsorte und sogar die Besitzer und Besitzerinnen, wenn die Kunstwerke verkauft waren. Er fand diese Arbeit, Zitat, zum Kotzen, aber er hat sie dennoch machen lassen, um sich einen Überblick über sein Oeuvre zu verschaffen.
Sowas ist ja für die Forschung ganz wichtig, dass man ein Werk in so einem hohen Dokumentationsgrad vor sich liegen hat. Vielleicht vor allem sogar bei einem Künstler wie Otto Dix. Der war ja ein sehr politischer Künstler. Auch die Mitgliedschaft in den beiden deutschen Akademien wird man wahrscheinlich politisch lesen müssen. Teil des Archivs sind ja auch Dokumente zu Dix' Bild Der Schützengraben. 1924 gezeigt von Max Liebermann in der Frühjahrsschau, eben der Akademie, die damals noch die preußische war. Das wurde anschließend zu einem Kunstskandal. Es ist also auch deutsche Geschichte und Akademiegeschichte, die mit dem Archiv Dix sozusagen bei Ihnen Einzug hält.
Ja, es ist absolut mit der Akademie verbunden. Vor 100 Jahren war diese Frühjahrsausstellung, in der Schützengraben gezeigt wurde. Er hatte schon bei der ersten Präsentation im Warreiz-Richards-Museum in Köln großes Aufsehen erregt, aber hier ging dann so richtig die Kunstkontroverse los und gerade die konservative Presse hat dieses sehr drastische Antikriegsbild, das unmittelbar das Grauen des Ersten Weltkriegs zeigt, sehr, sehr stark kritisiert. Meyer Gräfe, ein berühmter Kunsthistoriker, sprach von Monstrum und es sollte abgehängt werden. Aber es gab eben auch die andere Seite, Liebermann oder Paul Westheim, und die gesagt haben, ein hervorragendes Werk, ein sehr zeitgenössisches, das unbedingt gezeigt werden muss.
Ja, und dieses Bild ist verloren gegangen. Also das was Bild Sie jetzt im Archiv haben, ist das, was davon übrig geblieben ist.
Das Bild ist verloren gegangen und da setzt wieder die Werkdokumentation ein, weil Dix bei Hugo Erfurt ein Foto, ein sehr detailliertes, gutes Foto in Auftrag gegeben hat, haben wir eine hervorragende Schwarz-Weiß-Fotografie von dem Schützengraben. Es ist seit 1940 verschollen. Die Nazis haben ja Dix verfemt und den Schützengraben schon 1933 in einer ersten Ausstellung Entartete Kunst gezeigt. Und damit ging es auf die Wanderschaft durch das ganze Deutsche Reich. Und zum Schluss wurde es Kunsthändlern zur Verwertung übergeben. Und dabei ist es dann verloren gegangen.
Wie wird das Otto-Dix-Archiv zukünftig zugänglich sein in der Akademie?
Wir haben es zum größten Teil erschlossen. Die Daten sind in unserer Archivdatenbank online zu sehen. Man kann sich also genau angucken, was in dem Archiv vorhanden ist, kann es dann in unserem Lesesaal einsehen und erforschen.
Die Berliner Akademie der Künste eröffnet heute das Otto-Dix-Archiv. Der Architekt Peter Kulka ist gestorben im Alter von 86 Jahren. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Zu Kulkas bekanntesten Bauwerken gehören der Sächsische Landtag, das Haus der Stille der Abtei Königsmünster in Meschede und das Boschhaus Heidehof in Stuttgart. Auch der vor 10 Jahren eröffnete neue Brandenburgische Landtag in Potsdam wurde nach Entwürfen des Architekten gestaltet und er hat das Hygienemuseum in Dresden umgebaut. Peter Kulka wurde 1937 in Dresden geboren, machte eine Maurerlehre und studierte in Berlin Architektur. Nach seiner Flucht aus der DDR war er Mitarbeiter von Hans Scharon in West-Berlin. 1979 gründete er sein eigenes Büro in Köln, dem nach der Wende eine Niederlassung in Dresden folgte. Außerdem war Kulka Professor an der RWTH Aachen. Die ukrainische Dirigentin Oksana Leniw möchte nicht, wie geplant, bei den Wiener Festwochen im Frühsommer auftreten. Als Grund nannte sie den griechisch-russischen Dirigenten Theodor Korensis, der dort ebenfalls auftreten soll. Die beiden Konzerte werden als Ticketpaket angeboten. Korensis ist wegen seiner Haltung zum Ukraine-Krieg umstritten. Er hat sich bisher nicht dazu positioniert. Sein Orchester Musik Eterna erhält aber laut Bayerischem Rundfunk Gelder der sanktionierten VTB-Bank und tritt mit Gazprom-Sponsoring auf. Der Intendant der Wiener Festwochen Milo Rau will an beiden Konzerten festhalten und in den nächsten 2 Wochen eine Lösung finden. Der österreichische Aktionskünstler Wolfgang Flatz will, dass seine 13 Tattoos nach seinem Tod als Kunstwerke weiter existieren. Deshalb lässt er Stücke seiner Haut jetzt beim Londoner Auktionshaus Christie's versteigern. Wer den Zuschlag erhält, bekommt vorerst einen Platzhalter, eine lebensgroße Schwarz-Weiß-Fotografie des Körpers von Flatz, auf der das Tattoo farbig hervorgehoben ist. Und nach dem Tod des Künstlers soll er dann das echte Hautstück bekommen, präpariert und hinter Glas.
Vor 70 Jahren wollte Per Hyald Carlsen mit seinem Verlag hochwertige Kinderbücher anbieten, und zwar möglichst preisgünstig. Jedes Kind sollte so ein Buch besitzen und dadurch Spaß am Lesen entwickeln. Das Pixie-Buch war geboren, benannt nach dem englischen Wort Pixie für Kobold, eine Buchreihe, in der es manchmal auch um den Wald Kobold Pixie ging. 50 Pfennig kostete das erste Pixie-Buch, heute sind es 99 Cent und es gibt durchaus bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Pixie-Bücher geschrieben haben, wie Cornelia Funke, Kirsten Boje oder Peter Hertling. Zum Jubiläum ist der Pixie-Reihe jedenfalls ab heute eine Ausstellung gewidmet in Hamburg im Altonaer Museum.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Die gescheiterten Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden, der Tierwohl-Cent und die Digitalstrategie der Bundesregierung. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.